Herzlich willkommen bei Tech She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie "Das kannst du doch nicht" oder "Das geht doch gar nicht". Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Was war das lehrreichste Jahr oder die lehrreichste Phase bisher in deinem Werdegang?
Das war speziell am Anfang, als ich sozusagen vom Unileben ins Arbeitsleben gewechselt bin, weil da einfach die Lernkurve am stärksten war. Ich habe ja was ganz Fachfremdes studiert, im Gegensatz zur IT-Unternehmensberatung. Ich bin ja studierte Völkerrechtlerin, spezialisiert auf Kriegsrecht, und bin da nur so über Umwege reingerutscht.
Kannst du uns diesen Umweg ein bisschen skizzieren, beschreiben?
So prädestiniert für meinen Studiengang ist eigentlich Arbeiten für Behörden, sei es wohl national, europäisch, international, oder für NGOs, wie zum Beispiel das Rote Kreuz. Da ist nun das Problem, dass die meiner Meinung nach sehr schlecht bezahlen, sehr häufig sehr viele unbezahlte Praktika davor haben möchten oder in Behörden mir das Arbeitsumfeld nicht so ganz zusagt. Ich habe vorher mehrere Praktika in deutschen Behörden gemacht und fühlte mich da immer sehr eingeengt. Und dann kam es durch Zufall, dass meine Chefin, ihr Kind ist bei meiner Mama im Kindergarten gewesen. Und die kam darauf zu sprechen, dass ich einen Job suche. Und die hatten gerade neu gegründet, das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, und suchten Leute. Und habe ich mich einfach mal mit denen unterhalten und dachte, ja, also so Projektmanagement-Skills kann man ja immer gebrauchen. Und ich hatte dann am Anfang eigentlich gedacht, ich nutze das so vielleicht 1-2 Jahre, um erstmal Berufserfahrung zu sammeln, um dann nochmal den Absprung zu machen in Richtung des Fachlichen, was ich eigentlich studiert habe. Habe dann aber auch beim zweiten Mal drüber nachdenken Ende 2020 festgestellt, dass sich ja Behörden irgendwie immer noch nicht geändert haben und dass die Arbeits- und Gehaltsbedingungen immer noch nicht zu dem passen, wie ich mir das vorstelle. Und habe dann beschlossen, dass ich nicht bereit bin, mein tolles Arbeitsumfeld und die interessanten dynamischen Themen dagegen einzutauschen, das zu arbeiten, was ich studiert habe.
Demnach könnte ich jetzt einen Schluss ziehen, dass man in einem Startup doch besser verdient als in einer Behörde?
Das Problem mit dem Gehaltsgefälle ist so, dass Behörden in dem Bereich, was ich studiert habe, häufig nur Stellen im sogenannten gehobenen Dienst ausschreiben. Also in Deutschland ist es so, dass man dafür einen Bachelor braucht. Und es ist egal, ob ich dann einen Masterabschluss mitbringe, weil die Stelle nur danach bezahlt wird, was man als Minimumkriterium braucht. Es ist sehr schwer, an die Stellen im sogenannten höheren Dienst zu kommen, für die man dann auch als Einstiegsvoraussetzung den Master braucht, da diese meist nur intern ausgeschrieben werden an den Behörden. Das Gehaltsgefälle war dann schon relativ groß. Also ich würde sagen, dass ich mit dem Einstiegsgehalt, was ich jetzt bei meinem Arbeitgeber bekomme, mindestens genauso gut lag, als wie wenn ich im öffentlichen Dienst eingestiegen wäre. Und mein Gehaltsanstieg in den letzten 4 Jahren auf jeden Fall höher war als jedes, was ich jemals im öffentlichen Dienst hätte schaffen können.
Kann jeder Projektmanagement-Skills erlernen und dann auch so eine Tätigkeit machen?
Ich denke, dass es manchen Persönlichkeiten mehr liegt als anderen. Auf der anderen Seite würde ich aber immer sagen, jeder kann alles lernen. Bei manchen dauert es halt ein bisschen länger und manche, für die ist das sozusagen natürlicher, sich da reinzufinden. Ich liebe organisieren und Dinge strukturieren und Planung. Deshalb ist natürlich Projektmanagement genau mein Ding.
Inwieweit ist denn jetzt die IT quasi präsent in deinem Arbeitsalltag? Also würdest du sagen, du hast schon einen IT-Job oder ist er eher wirtschaftlich, dann doch eher juristisch? Wie würdest du das beschreiben?
Ich würde schon sagen, dass die IT sich sehr in meinem Job wiederfindet. Durch meinen juristischen Hintergrund habe ich ein bisschen die Sonderstellung, dass ich mich viel mit Vertragsthemen beschäftige. Bedeutet zum Beispiel Vertragsverhandlungen, aber dann natürlich auch mit IT-Dienstleistern oder mit IT-Vendoren für Softwareverträge.
Was waren denn deine Lieblingsfächer in der Schule?
Also ich muss mich da outen und sagen, ich habe alle Naturwissenschaften so schnell abgewählt, wie es ging. Ich hatte am Ende nur noch Biologie mündlich und Chemie und Physik bin ich sehr schnell losgeworden. Ich hatte aber Mathematik-Leistungskurs im Abitur, genauso wie Englisch-Leistungskurs. Meine persönlichen Interessen liegen eher im Sprachbereich sowie in Geschichte und Sozialwissenschaften, also Politik und Wirtschaft, was ich auch dann jeweils noch mit im Abitur als Schwerpunktkurse hatte. Das ist auch heute immer noch so und das ist am Ende ja auch das, was mich dazu bewegt hat, das zu studieren, was ich studiert habe. Ich hatte sogar Informatik in der Schule. Das Problem ist aber, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich zur Schule gegangen bin, es in Deutschland, zumindest an meiner Schule, nicht sehr ausgeprägt war, dass man so eher exotische Fächer unterrichtet hat. Ich würde auch immer noch sagen, es ist ein sehr ungewöhnlicher Weg, den ich eingeschlagen habe, auch verglichen mit vielen meiner Mitstudierenden. Ich bin aber sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Wenn du jetzt so zurückblickst in der Retroperspektive, wie kann man Interesse herstellen, deiner Meinung nach? Wie hätte man bei dir Interesse herstellen können dafür?
Anders zu vermitteln. Also, dass man sozusagen mehrere Zugangswege bieten muss. Häufig ist es ja so, dass es wird auf die eine Art und Weise gelehrt. Und wenn man die nicht versteht, sich damit nicht identifizieren kann, dann ist man einfach nicht mehr länger mit dabei. Und das, denke ich, ist ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals war es ein großes Problem, dass es nur sehr wenig weibliche Vorbilder gab an der Schule, weil häufig die Naturwissenschaften durch Lehrer und Nichtlehrerinnen unterrichtet wurden. Ich denke, das hätte auch nochmal einen Unterschied gemacht. Speziell, weil vielleicht Lehrerinnen dann noch eine andere Herangehensweise hätten präsentieren können oder natürlich auch ein ganz anderes Vorbild gewesen wären. Da, denke ich, muss man ganz stark dran arbeiten, dass das Interesse anders geweckt werden muss und dass es vielleicht bei Mädchen auch ein bisschen mehr, also Effort benötigt, dieses Interesse zu wecken. Wobei man ja auch in der Forschung sieht, dass am Anfang das Interesse eigentlich gleich ist und dass es einfach schwindet im Laufe des Größerwerdens und der Pubertät. Und das ist ja ganz klar gesellschaftlich beeinflusst, weil ja von außen suggeriert wird, dass Naturwissenschaften sind was für Jungs und sowas wie Kunst und Musik und Sprachen sind was für Mädchen. Und da, denke ich, muss auch eine ganz große Änderung in der Gesellschaft selber geschehen, weil das kann die Schule, auch wenn da dann sehr engagierte LehrerInnen sind, gar nicht abfangen.
Wie ist denn jetzt das so in deinem Job, in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen? Wie ist das so die Zusammensetzung von Männern und Frauen und welche Rollen haben die inne?
Ich habe das ganz große Glück, dass wir relativ viele Frauen bei uns im Unternehmen haben und sogar unsere Management-Ebene paritätisch besetzt ist. Unsere Kunden geben auch immer das sehr positive Feedback, dass sie sich immer sehr freuen, wenn wir da mit relativ vielen Mitarbeiterinnen auftauchen auf den Projekten, weil standardmäßig ist die IT-Unternehmensberatung ja sehr männerlastig. Bei uns kann man nicht sagen, dass zum Beispiel die Frauen nur so weiche Themen wie Governance machen und die Männer machen nur die technischen Themen, das bei uns sehr durchmischt. Es ist aber auch so, dass wenn wir auf Projekte gehen beim Kunden, wir sehr häufig mit reinen Männerteams zu tun haben. Da muss man sich so ein bisschen reinfinden. Also bisher hatte ich noch nicht aktiv das Problem, dass, obwohl ich die einzige Frau war, ich mit der Erwartungshaltung konfrontiert wurde, da dass nur ich bin, die Protokoll schreibt und dass ich fürs Kaffee holen verantwortlich bin. Also ganz plakativ gesagt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, wie man beim ersten Mal rüberkommt. Weil wenn man sofort als kompetent wahrgenommen wird und als gleichwertiges Projektmitglied, dann kommt das beim Kunden auch so an. Und da gibt es dann auch keine Probleme.
Also das, was so meine Erfahrung ist, was ich finde, was er sehr gut ankommt, ist halt Klarheit. Jetzt bist du Juristin und ich finde, eine Stärke von Juristinnen und Juristen ist eben auch diese Klarheit. Wie kann man unabhängig davon, ob man jetzt Juristin oder Jurist ist, auch diese Klarheit lernen?
Ich glaube, man muss sich seine Position sicher sein. Und wenn man das nicht so einfach selber hinbekommt, dann hilft es ganz stark, Führungspersönlichkeiten an seiner Seite zu haben und sich auch einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen, sei es nun im Unternehmen selber oder von außerhalb, die einem dabei hilft, die eigene Persönlichkeit, den eigenen Standpunkt zu finden und zu festigen. Weil erst, wenn man das selber verinnerlicht hat, dann kann man das ja auch nach außen transportieren. Zusätzlich kommt mir wahrscheinlich auch noch zugute, dass ich schon immer eine relativ gefestigte Persönlichkeit hatte und mir da auch nie sonderlich unsicher war. Deshalb muss wahrscheinlich eine Person, die eher unsicher ist vom Wesen und nicht ganz so selbstsicher, da wahrscheinlich noch ein paar andere Extraschritte gehen, die mir aber sozusagen erspart wurden auf dem Weg.
Was war denn das beste Erlebnis in deinem bisherigen Job?
Also ich würde da differenzieren zwischen coolen Sachen, die ich erlebt habe, im Sinne von, erlebt man nur einmal im Leben, und auch eher so fachliche Sachen. Also mein erstes Projekt war bei der Bundeswehr. Da durfte ich auf einen Luftwaffenstützpunkt, wo geforscht wird für die Luftwaffe. Da durften wir uns echt coole Sachen angucken. Ist aber natürlich leider alles unter Verschwiegenheitspflicht und Foto- und Videomaterial durfte man auch nicht machen, sodass ich auch niemand anders zeigen konnte, was ich alles für coole Sachen gesehen habe. Fachlich gesehen würde ich sagen, dass ich 2020 alleine auf ein Projekt gegangen bin, in Vollzeit. Und ich war echt sehr unsicher am Anfang, weil es auch ein für mich neues Thema war und ich so ein bisschen ins kalte Wasser hüpfen musste und ja auch niemanden dabei hatte, der mich da hätte unterstützen können. Klar, ich kann immer wen anrufen, wenn ich Hilfe brauche, aber die anderen kennen ja das Projekt nicht so. Einfach die Tatsache, dass ich es geschafft habe, und das würde ich sagen, ist echt schon ein Erfolg.
Wie wichtig ist denn jetzt Erfolg für dich? Und wie würdest du Erfolg für dich auch definieren?
Ich würde Erfolg so für mich definieren, dass ich damit zufrieden sein muss, was ich geschafft habe. Und das ist sehr subjektiv. Und deshalb lasse ich mich da eigentlich, oder ich versuche, mich nicht von außen beeinflussen zu lassen, was jetzt zum Beispiel andere Leute als Erfolg definieren. Für mich ist Erfolg zum Beispiel, dass ich gutes Kundenfeedback bekomme, dass ich eine schwierige Aufgabe geschafft habe, dass ich trotz fachfremden Quereinstieg in dieses Thema mich so gut weiterentwickelt habe und dass ich meine Nische gefunden habe und dass ich auch mir selber eingestehen konnte, dass auch wenn dieser eine Abschluss in meinem Lebenslauf sozusagen steht, dass er nicht mein Leben definiert. Und dass ich mich nicht von der Gesellschaft beeinflussen lassen sollte, nur weil ich jetzt internationales Recht studiert habe, ich auch was damit machen muss. Und dass er das nicht mich eingrenzt in meiner Themenfindung, Jobfindung, bis am Ende halt auch Selbstfindung. Das war ein Erfolg für mich.
Was ist der ungewöhnlichste Job, den du insgeheim schon immer mal ausprobieren wolltest?
Ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber als ich damals während der Schulzeit überlegte, was ich machen wollte, stand es bei mir zwischen Politik studieren und Agrarwissenschaften. Und ich würde immer noch gerne probieren, also in den Agrarsektor zu gehen. Ich hatte wirklich überlegt, halt Agrarwissenschaft zu studieren, was am Ende ja dazu führt, dass man auf einem Hof arbeitet, sei es nun mit Tieren oder mit Futtermittelproduktion oder Getreideproduktion oder was auch immer. Das würde ich immer gerne noch machen. Aber wahrscheinlich dann eher mit Rindern als irgendwelchen anderen Tieren. Also Vögel sind nicht so meins, deshalb fällt Geflügel ein bisschen weg. Schweine sind auch jetzt nicht so meine Tiere, aber ich mag sehr gerne Kühe.
Angenommen, du hättest jetzt nur mal ein Jahr noch zu leben, wie würdest du die nächsten 12 Monate verbringen? Würdest du das nachholen? Würdest du das machen?
Ja, ich denke schon, dass ich mich mehr auf meine Hobbys konzentrieren würde. Also ich bin seit 22 Jahren aktive Reiterin und würde das wahrscheinlich in den Vordergrund stellen. Dann kommt es wahrscheinlich auch darauf an, ob ich zu diesen 12 Monaten ein unlimitiertes Budget zur Verfügung hätte oder nicht. Also wenn ich es mir sozusagen alles aussuchen könnte, dann würde ich nach Kanada fliegen, wo ich auch schon einige Zeit meines Lebens verbracht habe. Und wieder zurück in die Berge gehen, wo es kein Handynetz gibt und nur sehr limitiert Internet, weil es kommt über Satellit und es gibt eine Festnetzverbindung an manchen Stellen. Und dort einfach wieder in den Sattel steigen und in die Berge reiten. Also ich habe sehr viele Wanderritte gemacht und bin da zur Jagd gegangen und so. Das würde ich wahrscheinlich machen. Also ich sehe es am Ende so, dass mein Job soll mir zwar Spaß machen, aber am Ende verdiene ich damit Geld. Und dieses Geld ermöglicht mir ja mein ganzes Leben darum herum. Weil am Ende arbeite ich 8 Stunden pro Tag, wenn ich einen Vollzeitjob mit 40 Stunden habe. Da sind halt immer noch 16 Stunden übrig. Klar, ich muss davon noch 8 Stunden schlafen, aber ich habe ja auch dann noch 8 Stunden Zeit, etwas zu machen, was mir Spaß macht. Langfristig möchte ich auch gerne meine Arbeitszeit reduzieren auf 30 Stunden. Sei es nun, ob ich Kinder bekomme oder nicht, das weiß ich noch nicht. Einfach damit ich Zeit dafür habe, das alles zu erleben. Und ich möchte auch gerne weiter noch raus aufs Land ziehen. Also ich bin auf dem Land groß geworden.
Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Dass man sich manchmal einfach trauen muss und dass man auch auf sein Bauchgefühl hören sollte. Weil das zumindest bei mir immer die besten Entscheidungen gebracht hat. Und dass man sich auch nicht verstecken sollte. Weil es hat ja einen Grund, warum ein Unternehmen dich angestellt hat. Genau für den Job. Weil anscheinend bist du ja für den Job geeignet. Und du bist für den Job gut. Und da sollte man dann auch nicht sein, ja, Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach dazu stehen, dass man das kann. Und sich da auch nicht von anderen Leuten verunsichern lassen.